niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder.
War alles so schön.
Folge 2: Auf der Straße der Zukunft.
Landarbeiterinnen auf endlosen Feldern, eine Walzstraße mit glühendem Stahl, Maurer in strahlendem Sonnenlicht. Die Symbole der jungen DDR strotzen vor Optimismus und die Lieder vom Auferstanden aus Ruinen aus der Nationalhymne bis zu den Marschliedern von jungen Pionieren und FDJ verbinden den Aufbruch in das sozialistische Paradies mit dem ganz konkreten Aufbau von Häusern, Plätzen und Fabriken. Die verbreitete Zuversicht wird dringend gebraucht. Denn nach den Verwüstungen des Krieges, der Demontage ganzer Industriegebiete und dem stetig anhaltenden Flüchtlingsstrom in den Westen ist der Wiederaufbau der ökonomischen Basis für die DDR überlebenswichtig. Dabei liefert die Sowjetunion unter Stalin die Blaupause für den Arbeiter- und Bauernstaat. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Die Parole ist keine leere Phrase. In der DDR ist sie Programm. Die Deutungshoheit über die Siege der Sowjetunion und die Schlüsse, die daraus zu ziehen sind, behält sich die Partei vor. An einmal gefassten Beschlüssen und an Jahresplänen wird nicht gerüttelt.
Das waren Heiligtümer, die Beschlüsse der Partei. Das war der Grundsatz, das ist der Standpunkt der Klasse. Wir, die Arbeiterklasse, wir sind die Sieger der Geschichte und als Sieger müssen wir uns auch entsprechend benehmen. Man wollte das nachher noch übertragen auf die Jugend, das sind die Hausherren von morgen. Das ging aber dann ins Auge, weil die sich manchmal zu viel rausnahmen und diese Losung kam nicht mehr so oft. Aber die Sieger der Geschichte und dass der Sozialismus die letzte Stufe vor der klassenlosen Gesellschaft ist, das sollte man sich eben immer wieder vor Augen führen.
Johannes Decker kommt spät aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück. Von der DDR ist er überzeugt. Hier wird das bessere Deutschland aufgebaut und er will mitbauen.
Was mir absolut gut gefallen hat, war, dass als Kind einfacher Eltern, dass dir jeder Weg offen war. Du könntest, wenn du dich für diesen Staat engagiert hattest, wirklich Minister werden. Der spätere Finanzminister in der DDR war mit uns ein Flakhelfer in Hohenwarte. Und er war genauso wie ich über Flakhelferwesen und dann als junger Genosse zur Partei und in Funktionen gekommen. Und dass das jeder konnte, das war eigentlich für mich interessant. Auch als dann die ABF, die Arbeiter- und Bauernfakultäten kamen, wo man studieren konnte und wer ehrgeizig war, eigentlich jeden Beruf ergreifen konnte. Das hat mir gefallen.
Wie Johannes Decker gibt es viele, die in dem sozialistischen Staat ihre Chance sehen. In der DDR wird die Bevölkerung mit nie gekannter sozialer Sicherheit ausgestattet. Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzsicherheit, umfassende soziale Versorgung der jungen Familien. Wer arbeitet, der wird betreut. Besonders Arbeitern wird eine überragende gesellschaftliche Stellung gewährt. Der Arbeiter soll im neuen Staat die politische Herrschaft übernehmen. Von allen Existenznöten befreit, kennt er den Kampf um soziale Anerkennung nur vom Hörensagen. Schließlich sind die Arbeiter im Besitz der Produktionsmittel. Den Arbeitern gehört die Macht.
Unsere Staat und unser Feld, vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
Mit den amerikanischen Bomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 beginnt das atomare Wettrüsten der Supermächte. Die Sowjetunion will die Bombe. Das dafür notwendige Uranerz lagert im thüringischen Landkreis Aue. Der Uranabbau ist Teil der sowjetischen Reparationsforderungen. Dafür wird die Wismut Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft gegründet. Die SAG Wismut wird direkt von Moskau verwaltet. Der Betrieb ist eine sowjetische Enklave mit eigener Staatsanwaltschaft, eigenem Autokennzeichen, eigenem Telefonnetz und eigener Parteiorganisation. Die wenigen Landkarten des Landkreises Aue lassen keinerlei Rückschlüsse auf den Uranabbau zu. Die Wismut, das ist die Blackbox am Ostrand der DDR. Deutsche Bergleute werden zwangsverpflichtet, andere folgen den Versprechungen der Propaganda und den Lockungen von gutem Lohn und guter Verpflegung.
Auch Johannes Decker geht zur Wismut. Die Arbeit hinter dem von Rotarmisten bewachten Drahtzaun schreckt ihn nicht. Er wird als Vermesser ausgebildet.
Sehen Sie, ich war damals 22 Jahre ein Markscheider von einem Schacht, Schacht 4, das war damals der Haupterzschacht des Objektes 2. Und das war schon was, dass man sich sagte, du als kleiner Mann aus nichts heraus, du bist jetzt in der Lage und für 4000 Beschäftigte hast du die Verantwortung, dass die ihre Warnmeldungen unten haben. Das war die erste Hauptaufgabe des Markscheiders, die Sicherheit.
Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei.
Anfang der 50er Jahre ist der Arbeitskräftebedarf der Wismut enorm. Hier arbeiten Zwangsverpflichtete, zu denen ehemalige Wehrmachtsoffiziere oder NSDAP-Mitglieder gehören, neben gut ausgebildeten Bergleuten. Auch werden unverheiratete junge Männer aus bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen gedrängt, wenn Leute gebraucht werden.
Ernst Wicht hat nach absolvierter Gärtnerlehre seine erste Stelle in Erfurt gefunden. Die Arbeit bringt ihm Spaß und Erfurt ist für Ernst Wicht eine aufregende Großstadt. Als er zum Arbeitsamt kommen soll, hat er keine Ahnung, worum es geht. Den jungen Gärtner erwarten zwei Männer, die ihn zur Arbeit im Bergbau in Aue überreden wollen.
Ich habe natürlich alle möglichen Ausflüchte zuerst entgegengesetzt, aber zu guter Letzt wurde mir gesagt, oder besser auf meine Frage, was geschieht, wenn ich nicht gehe, dann würde ich eine Dienstverpflichtung bekommen.
Ernst Wicht unterschreibt die Dienstverpflichtung. Zurück im Betrieb hat er eine Unterredung mit seinem Chef, dem Obergärtner. Auch der rät dringend ab und will Wicht eine Stelle in Hannover besorgen. Das ist dem jungen Gärtner zu weit weg von zu Haus. Selbst als Wicht die Möglichkeit hat, in Erfurt Polizist zu werden, kann er den Arbeitsvertrag mit der Wismut nicht lösen. Der geheime Uranabbau ist wichtiger als der Dienst bei der Volkspolizei. Mit einem Sonderzug geht es im Juni 1949 Richtung Erzgebirge. Ein Tagebucheintrag aus dieser Zeit.
Dann sind wir von Schwickau nach Oberschneemal gefahren zum Objekt 2. Dort sind wir eingeteilt auf einzelne Schächte. Ich kam selbst auf Schacht 15, so habe ich das geschrieben. Bester Schacht im Objekt. Goldene Wanderfahne und Sturmfahne Ernst Dämon gehörte damals auch dazu. Uns wurde eine Einführung gegeben. Wir bekamen den Schachtausweis. Und zu Mittag gab es in der Kantine Kartoffelsalat mit Öl, vor eine Vorsuppe wieder mit Krabben und Brot mit Jachtwurst.
In Holzschuhen und mit einem Stahlhelm auf dem Kopf fahren die Neuankömmlinge in den Schacht ein. Die Ausbildung ist kurz. Ernst Wicht beginnt als Hilfshauer.
Ja, den Hilfshauer hat man erstmal den Hauer geholfen, den Ort frei zu machen, die Masse zu beräumen, Ausbaumaterialien zu holen, die Arbeitsgeräte mit heranzuholen. Und dann wurde man für die Hauertätigkeit zunächst unter Dach unterwiesen. Das hat mir 3-4 Stunden gedauert. Dann musste man beweisen, ob man schon etwas gelernt hat, indem man eine Scheibe abbohren musste. Und das war dann die Grundlage, sich Hauer nennen zu dürfen und die nächsthöhere Lohnstufe zu bekommen.
gutes Essen, gute Bezahlung und Sondergratifikationen. Nur über die Strahlengefahr, der die Kumpels Tag für Tag ohne Schutz ausgeliefert sind, wird nichts erzählt.
Wir wussten auch sehr, sehr wenig über das Erz. Wir wussten lediglich, dass das in irgendeiner Art und Weise streut, weil man es mit einem Radiometer feststellen könnte. Wenn man dran hält, da hat es eben gerauscht und da war dort Erz. Ich kann mich erinnern auf eine Schicht unter Taucher, als der Obersteiger kam und wir haben gerade eine Schießpause gehabt und saßen dort auf einer Erzkiste, die damals noch als Holz war. Und der Obersteiger mir sagte, Junge, setz dich nicht so lange auf die Kiste, da wirst du taub.
Dabei ist drohende Zeugungsunfähigkeit noch die geringste Gefahr, die für die Kumpel von der täglichen Strahlenbelastung ausgeht. Letztlich überlebten Ernst Wicht und Johannes Decker, weil sie Krankheit oder Studium davor bewahrten, ein ganzes Berufsleben in die Stollen der Wismut einzufahren. Im Sprachgebrauch der Wismut-Kumpel tauchten Worte wie Strahlung oder Uran sowieso nicht auf. Johannes Decker?
Das Wort Metall und Uran, das durfte ja nicht gesprochen werden. Also ich habe heute 7 Kilo Metall gemacht, das gab es gar nicht. Sondern man hat das mit einem Maß übertragen. Wenn das Geigerzählrohr ausschlug, hatte man ein Ampermeter und in Mikroampere wurde eine Skala abgelesen. War wenig Mikroampere, war wenig Erz, war viel Mikroampere, war viel Erz. Und aus dem Wort Mikroampere sind Mikros und nachher das Wort Mücken. Also wenn man vom Erz sprach, sprachen wir auch nur von Mücken. Und wenn der rauskommt, wie viele Mücken hast du heute wieder? Und der hatte meinetwegen 5000 Mücken zu bringen und er hatte 7000, dann ist er mit geschwollener Brust. Ich habe heute 7000 Mücken. Oder aber, da hat gesagt, ich habe meine Mücken nicht bringen können. Es gab technische Schwierigkeiten.
Auch über die wahre Bedeutung des Uranabbaus für die Sowjetunion wurde unter den Kumpels bestenfalls spekuliert.
Aber dass dort Atomwaffen gebaut wurden oder generell der Atomforschung bis zu den ersten Kernkraftwerken, ich glaube nicht, dass es das damals klar war.
Lied der Bergarbeiter.
Wir waren 18, 19 Jahre alt und hatten, ich muss das immer wieder sagen, in der Zeit immer noch den Gedanken, wir sind nur einmal hier, das musst du machen und irgendwie wird sich schon das verändern für dich.
Wir graben unsere Gräber, wir schaufeln selbst uns ein. Wir müssen toten Gräber und Leichen einem sein.
Die Geheimniskrämerei um die Wismut hatte Methode. Der Kalte Krieg strebte zu immer neuen Höhepunkten, das Wettrüsten lief auf Hochtouren, doch hervorheben wollte die Partei den DDR-Beitrag an der sowjetischen Bombe keineswegs. 1957-58 inszenierte Konrad Wolf für die DEFA Sonnensucher. Der Film, der 1950 unter den Bergwerksarbeitern der Wismut spielt, verschwand nach Fertigstellung umstandslos im Giftschrank und erlebte seine Uraufführung erst 1972 im DDR-Fernsehen. Zu heikel schien der Partei in den 50ern die Thematik, auch wenn Erwin Gerschonek als linientreuer Bergmann Jupp König die Mission der Wismut-Kumpel vorbildlich zusammenfasst.
Die Sowjetunion baut den Kommunismus auf. Die Sowjetunion hilft der ganzen Welt im Kampf um den Frieden. Klar. Die Sowjetmacht verhindert den Dritten Weltkrieg. Ja, stimmt. Die sowjetischen Genossen helfen uns beim Aufbau des Sozialismus. Wir und sie, alle, die Arbeitermacht.
Der Frieden braucht Uran, Energie für Kraftwerke. Bei uns, in Sibirien, in China, überall. Siehst du, das ist proletarischer Internationalismus. Du, die amerikanischen Atombomben wären längst explodiert, wenn die Sowjetunion nicht auch welche hätte.
Also, es gab die verrücktesten Losungen. Erz für den Frieden auf jeden Fall. Von der Bombe haben wir offiziell nicht so gesprochen. Das war mir unterschwellig. Man hat auch den Eindruck, dass die Sowjets das so mehr oder weniger ein bisschen verschämt taten. Die wussten ganz genau, unser Uran ist nur für die Bombe wichtig. Das hat man gesagt, wenn wir die Bombe haben, dann können wir einen Frieden garantieren. Also haben wir den Frieden immer wieder. Frieden, Frieden, Frieden.
Der Uranabbau ist Teil der Reparationsvereinbarungen mit der Sowjetunion. Nahezu alle wichtigen, vom Krieg unzerstörte Industrieanlagen fallen der Demontage zum Opfer und ganze Industriezweige werden demontiert und in die Sowjetunion gebracht. Die Basis für eine funktionierende Volkswirtschaft ist in der DDR nicht mehr vorhanden. Zentrale Wirtschaftsbereiche müssen von Grund auf neu aufgebaut werden. Mit zentraler Führung, rigiden Fünfjahresplänen, Musterbrigaden und Aktivisten soll der Rückstand aufgeholt werden.
Ich muss auch dazu sagen, dass wir überall dort am Schachteingang, wo es notwendig war, große Losungen sahen. Es lebe die große sozialistische Oktoberrevolution. Es wurde schon ein gewisser moralischer Druck auch gemacht, dass die Bergleute angehalten wurden, um Stalin-Pakete zu ringen. Das war ein Sonntagseinsatz. Dort war Butter drin, dort war Mehl drin, dort war Zucker drin. Praktisch ein fertiges Paket, was man bekam, wenn man an diesem Tag gute Leistungen gebracht hat.
Vorbild für Arbeitsorganisation und das Prämiensystem in DDR-Großbetrieben ist die sowjetische Aktivistenbewegung. Adolf Hennecke aus dem Oelsnitzer Steinkohlebergbau wird der erste Aktivist der DDR.
Das ist also der Hauer Hennecke, der hier an seiner Arbeitsstelle steht und den wir hier treffen. Er steht vor uns mit bloßem Oberkörper und der knapp sitzenden Bergmannskappe. Herr Hennecke, das ist Ihre Arbeitsstelle, an der Sie Ihre Leistung, die vor einigen Tagen veröffentlicht werden konnte, vollbringen konnten.
Ja, es war am 13. Oktober, vorige Woche, als ich diese Leistung vollbracht habe. Es bedeutet, wie ich schon in der Zeitung erklärt habe, an sich nichts Besonderes. Es ist auch keine neue Erfindung von mir, sondern es ist nur die Quersumme von Arbeitsvorteilen, Vorteilen, die dann zur mathematischen Berechnung werden.
Adolf Hennecke wird systematisch zum Idol aufgebaut. Eine Hennecke-Bewegung wird ins Leben gerufen und ihr Namensgeber 1951 zum Helden der Arbeit ernannt. Ähnlich ergeht es der Webereiarbeiterin Frieda Hockauf, deren Vorschläge als Frieda-Hockauf-Methode populär gemacht werden. Die Losungen, die diesen Vorzeigearbeitern in den Mund gelegt werden, fehlen in keiner Fabrikhalle.
Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Der Wiederaufbau Berlins mit repräsentativen Regierungsgebäuden, modernen Arbeiterquartieren und Prachtstraßen wie der Stalinallee sind die Aushängeschilder der DDR. Ein weiteres Paradestück des Fünfjahresplans liegt weiter östlich. Bei Fürstenberg an der Oder soll ein riesiges Stahlwerk entstehen. In kürzester Zeit werden Kiefernwälder gerodet und Industrieanlagen und Arbeitersiedlungen aus der Erde gestampft. Das Erz für den Stahl kommt aus der Sowjetunion, die Kohle aus Polen. Das ist der Internationalismus, wie das Politbüro ihn sich wünscht. Und so bekommt die Stadt beim Werk auch den richtigen Namen: Stalinstadt.
Wir berichten vom größten Projekt des Fünfjahrplanes, vom Aufbau des Hüttenkombinats Ost.
Ich war ja auch das Vorzeigeobjekt hier. Da sind sie von Ausland gekommen und von allen Ecken der DDR, um das zu besichtigen und sich daran zu freuen. So ein schönes Werk.
Bei Fürstenberg an der Oder, in einem Kiefernwäldchen inmitten der Märkischen Heide, begann gestern der Aufbau.
In Fürstenberg haben Johanna Danschke und ihr Mann Walter einen Elektrobetrieb. Ein Geschäft, über dem die Wohnung der Familie liegt, eine Handvoll Angestellte und Aufträge vom Stahlwerk. So leben die Danschkes in dieser Zeit. Noch werden kleine Privatbetriebe geduldet. Sie werden gebraucht.
Der rigide Kurs der SED beim Aufbau des Sozialismus hat seinen Preis. Die Bodenreform, der massive Aufbau der Schwerindustrie, die schlechte Versorgungslage und die Wohnungsnot drücken die Stimmung. Die neue sowjetische Führung verlangt Zugeständnisse und das neue Deutschland veröffentlicht am 9. Juni 1953 ein Kommuniqué des Politbüros, in dem Fehler eingestanden werden. Mehr Konsumgüter, Förderung des privaten Sektors bei Industrie und Handwerk, straffreie Rückkehr der geflüchteten Bauern auf ihre Höfe. So lauten einige der tiefgreifenden Veränderungen. Der Text ist eine einzige Kapitulationserklärung der SED-Führung unter Walter Ulbricht. Nur in einem Punkt mag die Partei nicht nachgeben. Bei den Arbeitsnormen soll alles beim Alten bleiben.
So aus Leninschem Geist, weg von Stalin geschweißt.
Die Partei, die Partei, die Partei.
In den traditionellen Hochburgen der Arbeiterbewegung in Sachsen, Thüringen, in brandenburgischen Industriestädten und auch auf den Großbaustellen an der Stalinallee und in Fürstenberg kommt es zu Protesten. Am 16. Juni werden die Normerhöhungen eilig zurückgenommen. Doch da ist es bereits zu spät. Der Widerstand hat sich formiert.
Früh am Morgen fährt Johanna Danschkes Mann von Fürstenberg zur Baustelle des Stahlwerks. Das Materiallager ist nach Helmut Just benannt, einem Volkspolizisten, der an der Berliner Grenze erschossen wurde.
Dann war er in dem Lager, Helmut Just, aber keiner arbeitete. Da waren alle weg, bloß unsere Monteure arbeiteten oder taten so. Und die hatten Betriebsversammlung und haben nun mit den Arbeitgebern verhandelt, weil die Norm so hoch war. Die wollten auch demonstrieren und mein Mann ist dann zu diesen Betriebsversammlungen mal hören gegangen, was eigentlich los ist.
Abends erreicht die Demonstration in Fürstenberg ihren Höhepunkt.
Und um 17:30 kam mein Mann von den Baustellen nach Hause und da kamen sie alle anmarschiert, hunderte von Menschen. Auf dem Marktplatz riefen sie nach der Parteileitung, nach dem Bürgermeister und wollten eben mal von denen Rede und Antwort haben. Das ging immer um diese hohen Normen, die sie machen haben. Das wollten sie nicht. War Schinderei, nicht, diese Normen aufrechtzuerhalten. Dann wurde randaliert, welche Leute sind auch in dieses Rathaus. Da war der Bürgermeister und der war die Parteileitung und haben da Maschinen rausgeschmissen, Schreibmaschinen und alles. Und dann hat ein Polizist eine Pistole gezogen, das habe ich auch gesehen. Und da fing sie an, natürlich nur mit Steinen zu werfen und richtig zu randalieren. Und dann kamen die Panzer. Die kamen von der Königstraße auf den Marktplatz gefahren und standen da. Und da sind die Soldaten, die Sowjets, abgesprungen und haben in die Luft gefeuert. Und haben dann alle Menschen verscheucht mit ihren Gewehren. Und dann sind wir auch natürlich reingegangen.
Während in Fürstenberg und überall in der DDR die RIAS-Nachrichten gehört werden, um zu wissen, was überhaupt passiert ist, läuft die Verhaftungswelle an.
Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen. Lasst das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
Na, und dann nachts um 1:30 haben sie meinen Mann abgeholt. Und mein Vater hat einen Herzanfall gekriegt, als er das Klicken dieser Handschellen hörte. Ich hatte das Licht brennen lassen und habe keine Schalusie runtergemacht, nichts. Und da war dann, machen Sie doch das Licht aus. Nee, sag ich, mach das Licht nicht aus. Kann jeder sehen, was hier passiert.
Tagelang weiß Johanna Danschke nicht, wohin ihr Mann gebracht wurde.
Und da sagte mir der Leiter des Finanzamtes, wegen Provokation ist mein Mann abgeholt worden. Und nach 14 Tagen war dann der Prozess. Und da war er angeklagt, Kontrollratsgesetz, Sabotage, was gibt's denn noch?
Johanna Danschke fährt nach Frankfurt-Oder, um bei dem Prozess gegen ihren Mann dabei zu sein.
Da waren Befreunde dabei und meine Monteure waren dabei. Und da sind wir dann da in diesem Gerichtssaal. Da stand, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Und da hat ein Pfiffiger von meinen Leuten, hat einfach umgedreht und da stand drauf, die Öffentlichkeit ist zugelassen und da sind wir alle rein. Und als die Frau Magira, das war die Richterin, kam und sagte, was ist denn hier los? Na, da wagte sie es vielleicht nicht, uns rauszuwerfen, sonst hätten wir ja gar nichts mitgekriegt. Und mein Mann ist auch an diesem Tag, die war 4 Stunden oder so, auch verurteilt worden.
Vielleicht auch dank der unerwartet hergestellten Öffentlichkeit hat Walter Danschke Glück. Das Zugucken bei der Demonstration in Fürstenberg wird vom Gericht als Landfriedensbruch gewertet. Und Walter Danschke für 3 Jahre in Bützow-Dreibergen inhaftiert.
Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Es werden verurteilt, erstens der Angeklagte Hertel wegen fortgesetzter friedensgefährdender faschistischer Betätigung, zum Teil in Tateinheit mit Redelsführerschaft beim Landfriedensbruch, zu einer Zuchthausstrafe von 8 Jahren und zu den aus der Anlage ersichtlichen Sühnemaßnahmen.
Die Machthaber haben es eilig. Exempel werden statuiert, vornehmlich an Angestellten, Handwerkern, kleinen Unternehmern und Jugendlichen, die in großer Zahl unter den Verhafteten sind. Seht her, das blüht euch, wenn ihr euch gegen den Staat stellt. Unter den Verurteilten sind auffallend wenig Arbeiter. Nach offizieller Doktrin liegen die Produktionsmittel ja in den Händen der Werktätigen. Gegen wen richtet sich also ein Streik? Streiken in der DDR die Arbeiter, ist die Systemfrage gestellt. Und das will das Politbüro auf gar keinen Fall.
Aber unter euren Forderungen befinden sich solche, die offensichtlich provokatorischen Charakter tragen und die den Hetzsendungen des RIAS entnommen sind. Darin zeigt sich deutlich, dass die Arbeitsniederlegung in unserem Werk eine Sache faschistischer Provokateure ist.
Damit formuliert Industrieminister Fritz Selbmann die amtliche Lesart des 17. Juni 1953. Konterrevolution, faschistischer Putsch, vom RIAS angestachelter Mob. So klingt es, wenn später über die Demonstrationen berichtet wird. In der Geschichtsschreibung der DDR bleibt dieses Datum bis zuletzt ein blinder Fleck. Doch für Partei und Staatsführung bedeutete dieser 17. Juni die entscheidende Zäsur. Die Partei bekam es mit der Angst. Diesem Volk ist nicht zu trauen.
Auch die Menschen in der DDR machten sich ihre Gedanken. Mit der herzerwärmenden Erinnerung an den Tag, an dem die Partei einmal nicht das letzte Wort hatte, ertrugen manche die alltägliche Bevormundung leichter. Andere begriffen, dass sie sich besser organisieren müssen, um den Machthabern wirksam Paroli bieten zu können. Und alle zusammen lernten, dass es sich mit einem kommunistischen Regime am besten lebt, wenn man es nicht in Frage stellt. Auch für die Danschkes hat dieser Tag weitreichende Folgen. Anfang der 70er Jahre werden nahezu alle selbstständigen Betriebe enteignet, auch der Elektrobetrieb der Danschkes. Der Staat bietet den ehemaligen Besitzern die Betriebsleitung an. Walter Danschke erhält kein solches Angebot. Die Begründung eines Parteisekretärs: Wer uns am 17. Juni aufhängen wollte, der kann doch nicht Betriebsleiter in einem volkseigenen Betrieb sein.
Die Lösung: Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Bertolt Brecht. Aus der Serie Damals in der DDR hörten Sie die zweite Folge Auf der Straße der Zukunft von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann, Sonja Rauchs, Gabriele Neugroder und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Silke Benn. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.